Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, herzlich willkommen zur 15. Folge schon der Nachwuchsfragen. Mitten im Sommer, mitten in Hannover, mitten im halbwegs kühlen Tonstudio, wo wir heute mal wieder zu dritt sitzen. Meine Gäste sind Benjamin Knispel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und François Konrad, Postdoc am Deutschen Seminar der Leibniz-Uni, auch hier in Hannover. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Heute sprechen wir darüber, wie Promovierende und Promovierte ihre Wissenschaft nach außen, also an die Öffentlichkeit tragen, warum sie das tun und was auch vielleicht das Tolle daran ist. Damit greifen wir auch eine Studie zum Thema auf, die wir Anfang des Jahres im Podcast vorgestellt haben, und wir machen das heute aber sehr viel konkreter, hoffe ich. Benjamin, wir fangen mit dir an. Du bist Pressereferent deines Instituts, und wenn ich mir das ansehe, macht ihr eine ganze Menge in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, also klassische PR, ihr geht aber auch in Schulen. Ich habe auch Videos gesehen. Was verstehst du unter Wissenschaftskommunikation, unter guter Wissenschaftskommunikation?
Also erstmal, was ich darunter verstehe, das ist bei uns am Institut tatsächlich sehr, sehr viel. Das bedeutet wirklich das Klassische. Wir haben eine Internetseite, über die wir das nach außen tragen für Leute, die da vorbeikommen, zufällig oder absichtlich. Wir haben Pressemitteilungen, um eben über aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren. Wir haben natürlich politische Öffentlichkeitsarbeit, dass wir eben Gäste aus der Politik bei uns haben oder die dann besuchen. Aber wir haben auch diesen mehr informellen Teil, das bedeutet Tage der offenen Tür, Vorträge von unseren Forschenden aus, ich sag mal, allen Altersstufen sozusagen, vom Doktorand bis hin zum Professor oder zur Professorin, die dann da was erzählt. Am Ende ist das, was aus meiner Erfahrung nach gut funktioniert, wenn das eine authentische Wissenschaftskommunikation ist. Das bedeutet, wenn die Forschenden eben wirklich authentisch auftreten und auch ihren Enthusiasmus rüberbringen können. Denn das ist das, was die meisten ja in die Wissenschaft bringt, dass sie für ein Thema brennen. Und wenn sie das vermitteln können, dann ist das etwas, das bleibt auch beim Gegenüber hängen. Und das lässt sich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen erreichen.
Und ein Fachvortrag ist schon Wissenschaftskommunikation? Würdest du das so sagen? Also, weil ich glaube, die ZuhörerInnen wundern sich jetzt vielleicht, dass das schon wirklich ein Format der Wissenschaftskommunikation sein kann.
Ja, nee, Fachvortrag meinte ich tatsächlich an der Stelle nicht, sondern ich spreche jetzt über öffentliche Vorträge oder eben Vorträge, die sich an Laienpublikum wenden. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Science Slam haben wir uns auch mal einzelne gemacht, das wäre jetzt so ein Beispiel, aber wir haben auch den klassischen populärwissenschaftlichen Vortrag. Also wir erklären euch Laien, die interessiert sind oder auch nicht, einfach mal, was wir hier so tun. Was ist ein Neutronenstern und warum finden wir das spannend?
Und genau, du hast es schon angesprochen, ihr habt natürlich auch Promovierende und Postdocs bei euch, die sind auch selbst öffentlichkeitswirksam unterwegs. Wer von denen betreibt Wissenschaftskommunikation? Gibt es da verschiedene WissenschaftlerInnen-Typen, die das machen? Und vielleicht auch, warum die das machen? Oder ist das so ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Forschung?
Ich glaube, als selbstverständlichen Bestandteil der Forschung würden die das nicht sehen, sondern die machen das irgendwie, weil sie es schon spannend finden, vielleicht auch mal, weil sie es ausprobieren wollen. Wir machen das jetzt schon einige Jahre als Institut, und da kommen immer wieder, muss ich zu meinem großen Freude sagen, immer wieder neue Leute nach, die das irgendwie spannend finden, die das gerne machen. Viele machen das, glaube ich, nicht mit der Absicht, selber als Wissenschaftler sichtbarer zu werden, also wirklich mit sozusagen einem konkreten Masterplan, was sie daraus ziehen wollen. Einige setzen das sicherlich gezielt ein, also Leute, die zum Beispiel darüber nachdenken, wie sie ihre Karriere fördern können, dafür wird das durchaus auch genutzt, dass die eben dann bestimmte Sachen gerne mitnehmen, dadurch öffentlich sichtbar werden. Und es gibt wirklich diese klassischen Fälle, wo, das ist dann auch ein bisschen die Aufgabe von mir als Pressereferent, den Medien meinetwegen GesprächspartnerInnen zu empfehlen. Und wenn die das dann authentisch gut und begeistert machen, dann kommen die Medienschaffenden hinterher auch von alleine wieder und melden sich gleich bei den Kolleginnen und Kollegen und nicht bei mir und sagen, hier, wir hätten gerne einen Kommentar zu dem und dem Thema, können Sie nicht mal was dazu erzählen? Und das funktioniert, das macht nicht jeder und jede so, aber da gibt es durchaus Beispiele bei uns, wo das sehr erfolgreich funktioniert hat und die dadurch, glaube ich, auch tatsächlich ihrer Forschungskarriere am Ende helfen.
Spannend, ja. Ich glaube, ich würde darauf nachher nochmal eingehen. Ich würde jetzt gerne aber erstmal dich, François, zu Wort kommen lassen. Du bist promovierter Sprachwissenschaftler und hast den Lehrpreis 2021 der Uni Hannover bekommen. Du bist manchen ZuhörerInnen aber vielleicht auch oder vor allem als Science-Slammer bekannt. Du hast außerdem das populärwissenschaftliche Buch »Warum Deutsch bellt und Französisch schnurrt« geschrieben und 2021 bei Duden herausgegeben. Was motiviert dich, Wissenschaftskommunikation zu betreiben?
Der Spaß vor allem. Das ist wirklich so eine Schnittstelle zwischen
der Wissenschaft, die ich auch sehr gerne betreibe, der Lehre, die ich auch sehr gerne betreibe. Und das ist vielleicht auch jetzt bei mir da ganz bisschen speziell. Ich habe ganz viel Bühnenerfahrung in verschiedenster Weise, Theater und Musik. Und das kann ich da alles kombinieren. Also ich kann bei der Wissenschaftskommunikation vor ein Publikum treten, was eben nicht nur fachlich ist. Und das, was ich gerne mache, leidenschaftlich gerne mache, diese ganzen verschiedenen Bereiche vereinen. Also das sprachlich so runterbrechen, dass es jeder und jede versteht, für die Inhalte, für die ich brenne, mitteilen, kommunizieren und dadurch auch bilden letztlich und die Form auch freier wählen, was jetzt zum Beispiel im Unterricht ist, obwohl ich mittlerweile fast sagen würde, auch Lehrer an der Universität kann Wissenschaftskommunikation sein, zumindest von der Haltung. Ich mache es zumindest so. Auch da ist es hilfreich, wenn man das so portioniert, dass es verständlich ist und zugleich lehrreich. Mhm.
Also deutlich idealistisch motiviert, durch den Spaß begründet, kein Zwang, der dahinter steht. Gab es oder gibt es eine bewusste Entscheidung für die Art, in der du die Kommunikation betreibst? Also ein Science Slam haben wir jetzt eben schon erwähnt. Du Lehre, sagst du mittlerweile auch von der Haltung. Ähnliche Formate, die du ausprobiert hast oder gegen die du dich entschieden hast, ganz bewusst?
Für oder gegen entschieden?
Sowohl als auch.
Die Frage ist tatsächlich, beides ist vielleicht auf eine Art auch interessant. Also was ich zum Beispiel gar nicht mache, sind Social Media. Das ist nicht meine Welt. Also ich bin mehr so im Analogen noch unterwegs, auf eine gewisse Art. Viele Science-Kommunikatorinnen und Kommunikatoren machen das ja über Social Media. Mhm. Irgendwelche Twitter, YouTube, was auch ich, was ich für Kanäle. Also das ist nicht mein Ding. Mein Ding ist wirklich das Face-to-Face. Vor Menschen. Was ich noch ganz viel mache, ist, ich bin der Projektleiter vom dem Projekt Die Stadtsprache Hannovers, was auch relativ auf sehr großes Interesse stößt, in Hannover, aber auch darüber hinaus. Und da nutze ich jede Gelegenheit, was zurückzugeben, also den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt zu erzählen, was wir gerade machen und was wir da herausgefunden haben, also auch darüber hinaus. Und für mich ist auch noch so ein beruflicher Ethos eine wichtige Rolle. Also für mich ist als Wissenschaftler, der ja auch sozusagen bezahlt wird von der Gesellschaft, was zurückzugeben und nicht im Elfenbeinturm allein zu sitzen, sondern damit nach außen zu gehen. Das können Citizen Science Formate sein, das können öffentliche Diskussionen sein, öffentliche Vorträge sein. Also das, da, wenn es so eine Möglichkeit gibt, sage ich immer ja, sowohl wenn ich angefragt werde, wenn gefragt wird, wer hat Lust, das zu machen, sage ich immer ja, weil ich es total wichtig finde, dass wir über diesen Weg was zurückgeben.
Mhm. Interessanterweise hast du jetzt einen Punkt angesprochen mit diesen digitalen Formaten. Wir hatten das Anfang des Jahres in dieser Podcast-Folge auch zur Wissenschaftskommunikation. Da wurde eine Studie vorgestellt von einem Kollegen vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Interessanterweise hat der auch den Befund gehabt, dass viele Promovierende und Promovierte tatsächlich nicht digitale Kanäle nutzen. Obwohl man das eigentlich denken könnte, dass das irgendwie immer mehr geworden ist. Habt ihr den Eindruck, dass sich das auch in den letzten Jahren verändert hat? Also du sagst jetzt, François, du hast dich bewusst bisher dagegen entschieden. Wie ist es bei euch am Institut? Also gibt es da viel die digitalen Formate? Gibt es da Mischformen? Was verwendest du gerne? Was machen bei euch die NachwuchswissenschaftlerInnen?
Genau, also ich komme tatsächlich aus dem persönlichen Hintergrund, tatsächlich so ein bisschen aus dem Social-Media-Kram auch. Also ganz ursprünglich, und das ist auch immer der Kern, der bei mir noch erhalten blieb, ist dieses analoge, wirklich, ich sag mal, frontal Outreach, irgendwie mit Leuten sprechen, weil das auch einfach direkter ist und das funktioniert und man kann dieses mehr zurückgeben, aber auch selber was zurückbekommen von wie verstehen Menschen Wissenschaft und wie muss ich vielleicht anders kommunizieren, wenn ich merke, das funktioniert besser. Und das geht meiner Erfahrung nach auch besser wirklich in direkten Formaten. Nichtsdestotrotz war das bei mir so, dass letztendlich auch aus dem Privaten heraus, wo ich früh angefangen habe, irgendwie 2004 so um den Dreh über die Volkssternwarte Hannover hier fiel, da erstmal auch wirklich die analogen Formate zu machen und dann für die Sternwarte irgendwie so eine Facebook-Seite und die Internetseite zu betreuen, so als Webmaster und da Content erzeugen sozusagen. Aber da tut sich natürlich auch viel und bestimmte Formate habe ich dann auch irgendwann aufgegeben. Also Facebook war dann irgendwann praktisch unbenutzbar für mich, so wie es funktionierte, einfach so wie der Algorithmus dann irgendwann umgestellt wurde. Und da muss man halt so ein bisschen dann dranbleiben. Als Institut nutzen wir einen Twitter-Kanal, noch, sage ich mal. Der funktioniert ganz gut, einfach so als Multiplikator. Aber das ist auch mehr so ein Senden tatsächlich. Da ist nicht die große Kommunikation. Also das ist dann eine sehr einseitige Wissenschaftskommunikation. Das ist fürs Institut, glaube ich, ganz gut, um einfach Nachrichten zu verteilen sozusagen und da sichtbar zu sein. Aber die Forschenden bei uns, wenn die Wissenschaftskommunikation machen, die bevorzugen tatsächlich auch einfach, lieber ich mache einen populärwissenschaftlichen Vortrag oder ich bin beim Tag der offenen Tür dabei und erzähle da was. Oder ich gehe auf die MS Wissenschaft, dieses Ausstellungsschiff und erzähle da mal was über meine Forschung, weil da ein Exponat ist. Und das bevorzugen die auch, weil es, glaube ich, auch für die mit weniger Aufwand verbunden ist und vielleicht auch mit weniger Furcht, was falsch zu machen, weil sobald ich das im Internet falsch mache, ist es da und dann geht das auch nicht wieder weg. Und gerade wenn man dann im Auftrag des Instituts das macht, muss man natürlich sehr viel vorsichtiger sein. Aber da ist mein Tipp immer so ein bisschen, das ist auch was bei mir ganz gut funktioniert, wenn man sich unsicher ist, wie auf einer Kommunikationsplattform miteinander geredet wird, kann man das über einen privaten Account erstmal mitlesen und sich angucken, wie das da funktioniert. Und wenn man dann sagt, es gefällt mir einfach sowieso nicht, dann lässt man es sein. Und man kriegt einfach ein Gefühl dafür, wie dort eben Menschen miteinander umgehen. Und wenn man denkt, das könnte ich mir vorstellen, dann kann man das natürlich auch im beruflichen Kontext nutzen, weil man dann sicherer sein kann, dass man nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt oder da irgendwas ganz falsch macht.
Ergänzung?
Ja, also ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich vor allem in den Social Media unterwegs sind, gerade Instagram natürlich. Mhm. Und ich glaube, die jungen Leute, die wachsen ja damit gefühlt auf und die werden das auch bedienen. Und das hat schon ganz viele Vorteile auch. Allerdings auch natürlich die Schattenseiten, die es eben gibt in sozialen Medien, was da an Gegenwind kommen kann. Das ist ja manchmal so unter der Gürtellinie und das, damit muss man dann auch rechnen. Mhm. Das war für mich jetzt nicht der Grund, das nicht zu tun. Ich bin einfach damit nicht so aufgewachsen und fühle mich da nicht so wohl. Aber ich glaube, dass man auch da sehr erfolgreich kommunizieren kann. Da gibt es ganz tolle Formate in so kleinen Schnipseln, die man das präsentiert. Und der Outreach ist erstmal in die Breite. Ich glaube, dass die Qualität größer ist, tatsächlich, wie Benjamin gesagt hat, wenn man im 1:1 oder 1:1 Menschen steht und direkt im Gespräch Dinge kommuniziert und da Fragen beantwortet. Ich meine, dass das ein bisschen nachhaltiger ist. Ich kenne aber keine Studien und da würde ich auch Benjamin recht geben, ist also authentisch, wurde schon angesprochen und jeder und jede auch so, wie er oder sie mag. Also wenn jemand sich total wohl im Instagram-Universum fühlt, super, das ist eine tolle Plattform. Wenn jemand gerne Science Slam macht, auch gut. Wenn jemand unter Gänzlich nur gerne Vorträge hält in Citizen Science-Formaten, perfekt. Also es ist ganz wichtig, dass man da authentisch bleibt und sich wohlfühlt, sonst funktioniert es nämlich meiner Erfahrung nach auch nicht.
Genau, sicherlich sind die Zielgruppen auch unterschiedlich, je nach Format, oder? Denkt ihr die mit, die Zielgruppen?
Ja, also, durchaus. Also das ist bei manchen Formaten natürlich schwierig. Also wenn wir jetzt den typischen, ich sag mal, wir machen im November der Wissenschaft mit und machen da unsere Türen auf und dann können Leute zum Vortrag vorbeikommen, da weiß man natürlich nicht genau, wer kommt. Das ist wirklich ein sehr weites Spektrum von der interessierte Schüler, Schülerin, irgendwie aus der Grundschule, vielleicht sogar mit den Eltern, die dann dort mit hingeschleppt wurden und sie das anhören müssen, bis hin zu den Älteren, die jedes Jahr dabei sind oder eben auch mal viele Studierende, dadurch, dass man eine Uni-Nähe hat. Da muss man natürlich irgendwie dann gucken, wie man das da unterkriegt. Da kann man nicht alle sofort glücklich machen, aber das ist auch nicht so schlimm bei so einem Format, weil das ja durchaus Dialogqualität hat und die Leute Fragen stellen können zwischendurch, am Ende. Und man ist ja auch noch da. Und das ist auch das, was, glaube ich, wirklich, das sind tatsächlich, glaube ich, die Gespräche, die mir häufig was geben. Wenn am Ende nochmal Einzelpersonen kommen und nochmal sagen, wie sie das fanden, was sie mitnehmen oder nochmal Fragen haben und erklären, warum sie da waren. Das ist so ein bisschen, wo man weiß, da hat man wirklich Leute berührt und das mitgebracht.
Ja, und ich würde sagen, ganz klar, Zielpublikum ist sehr entscheidend für das gewählte Format, beziehungsweise wie man das Format dann selber ausfüllt, vielleicht eher so formuliert. Also klassisch Science Slam, da will man gefallen, das ist mit Bewertung, das ist ein ganz spezifisch, nach 10 Minuten Zeit, Freestyle darf alles machen. Da sollte man sich gut überlegen, wie kriege ich die Leute, weil sonst funktioniert es nicht und sonst kommt das Wissen auch nicht rüber. Wenn man einen Vortrag hält bei einem öffentlichen Vortrag, da kann man auch relativ klassische Vortragsweisen wählen, wenn man sich darin wohlfühlt. Also Zielpublikum ist immer, es geht ja darum, wir wollen ja kommunizieren, wir wollen ja, dass unsere Inhalte rüberkommen. Und ich finde, je lockerer, desto besser. Andere sagen vielleicht, ich habe einen anderen Stil und das sind alle Stile, sind erlaubt. Hauptsache, es funktioniert. Und da ist nochmal jeder und jede gut beraten, sich reinzuhorchen, was passt zu mir, weil dann funktioniert es am allerbesten.
Oder vielleicht mal was auszuprobieren, was man eben sonst nicht gemacht hat. Natürlich muss man sich schon dabei wohlfühlen, aber wo wir zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht hatten, sind auch so Sachen, die sich zufällig ergeben, irgendwie eben eine Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden. Also mit einem Theater, das hatten wir mal, Theater macht ein Stück über Feynman, den berühmten Physiker, und dann haben die auch über persönliche Kontakte bei uns angefragt, hier könnt ihr nicht zwischendurch da irgendwie in dem Stück was zu Physik erzählen. Und das dann so eingebaut, ich habe ich zusammen mit einer Kollegin gemacht, weil es 14 Vorstellungen dann auch waren, dass wir am Ende in einer Szene halt aus der Kulisse, der bestand aus Spinden, aus so einem Spind rauskommen, also wir klopfen von innen und kommen dann raus und halten dann quasi so einen kurzen Science-Slam über die Landkarte der Physik oder sowas.
Ich war da. Ah. Ich war bei dem Stück. Das war in der Nordstadt, richtig?
Genau.
Wow.
Ja, da war ich da und zwar sogar zum Mitmachen. An einer Stelle sollen wir aufstehen, durften wir aufstehen, sollten so eine Strecke ablaufen in genau einer Minute. Dürfen wir mitmachen, muss loslaufen und genau in der Minute irgendwo sein.
Ja.
Ne? Das war praktisch wirklich auch wie auch man das nennt, aber also interaktiv, man konnte mitmachen, stimmt, da bist vielleicht sogar du dann.
Oder die Kollegin Michelle Hörnes,
ja, war das. Stimmt, das war toll, das war wirklich toll, weil das war so greifbar dadurch. Und auch das tatsächlich ist super Wissenschaftskommunikation, weil mich dann so freut und es war was Besonderes.
Genau, und eben wirklich mal, ich sag mal, wissenschaftsfremdes Publikum, weil die kommen in der Regel, die wussten ja nicht, also da standen wir als Kooperationspartner drauf, aber die wussten nicht, dass da irgendwann PhysikerIn aus dem Schrank springt und irgendwas zur Physik wirklich erzählt. Klar. Das war dann auch eben Wissenschaft, die wir da wirklich gemacht haben. Und das ist auch ganz toll, da einfach mal andere Leute zu erwischen, die das nicht absichtlich dann mitnehmen, aber hinterher immer sehr dankbar waren, so wie wir das mitgekriegt haben. Oder eben auch mal so mit irgendwie Künstlerinnen und Künstlern versuchen, was zusammen zu machen. Und da ist häufig große Offenheit, da einfach mal was auszuprobieren.
Und da packt man die Leute auch. Darum geht es ja. Wir wollen ja begeistern. Ja. Wir brennen ja für das, was wir tun. Viele brennen für das, was sie tun. Und wenn man die Leute dann packen kann und die merken, oh, was ihr tut, ist irgendwie cool oder interessant oder ich check zwar nichts, aber irgendwie würde mich trotzdem interessieren. Ne? Beispiel klassischerweise Physik, ne? Wo Leute erst glauben, oh, kann ich ja eh nicht verstehen. Da es gelingt, das verständlich zu machen und die Leute wirklich zu packen, Interesse zu wecken, dann machen wir, glaube ich, in der Wissenschaftskommunikation vieles richtig.
Ja, und das ist auch ein Punkt, der mir immer persönlich wichtig ist, auch bei so Veranstaltungen wie was bei uns dann Girls Day oder sowas ist, eben tatsächlich Rollenmodelle zu zeigen. Und bei uns in der Physik ist es ganz wichtig zu zeigen, dass das sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen sind, die ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Und wenn dahinter nur ein, zwei Mädels, die da waren, sagen, ach, das ist auch zur Physik dabei und das ist cool und ich dachte, ich bin komisch oder sowas und sich dann da irgendwo wiederfinden, das ist immer mir persönlich ganz viel wert. Weil das, glaube ich, tatsächlich für viele so ein Schlüsselmoment sein kann, um sich vielleicht doch für ein Studium der Physik oder einer anderen Naturwissenschaft von mir aus auch zu interessieren. Und alle, die rausgehen und sagen, ach, das ist Physik, das ist ja wirklich so schlimm, wie ich dachte, auch vollkommen okay, darum geht's ja.
Ja, perfekt. Ja, also super, das waren ja schon irgendwie gute Plädoyers irgendwie für Wissenschaftskommunikation. Ich würde noch mal gerne so ein bisschen auf die Motive eingehen. Du hattest eben gesagt, François, also du machst das wirklich auch aus dem Eindruck heraus, du möchtest auch gerne was zurückgeben, also irgendwie, du bist finanziert, auch also gesellschaftlich finanziert quasi, durch die Öffentlichkeit finanziert an deiner Stelle hier, du möchtest was zurückgeben. Benjamin hat eben gesagt, manche machen das auch wirklich, weil sie merken, das hat irgendwie einen Einfluss auf die weitere wissenschaftliche Karriere. Kann man das voneinander trennen? Diese idealistischen Motive von vielleicht karriereorientierten Motiven und dann noch dazu gefragt, hat es einen Einfluss auch auf deine Forschung jetzt beispielsweise, François?
Also man kann das trennen, das kann man entscheiden, man kann es auch gezielt strategisch einsetzen. Das, glaube ich, machen auch die neue Generation eher, weil es mittlerweile wirklich auch ein Plus ist. Bei Bewerbungen, bei Anträgen, so der Lebenslauf, da ist das mittlerweile, zum Beispiel bei der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ist ein Passus Wissenschaftskommunikation. Was sind da die Ziele mit dem Projekt, wenn man einen Projektantrag schreibt? Das heißt, mittlerweile ist es angekommen. Deswegen würde ich sogar jungen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, ich bin selber noch einer, aber so, raten, macht was in der Richtung, weil es ist ein Plus. Das ist aber relativ neu in der Entwicklung. Was war nochmal davor die erste Frage?
Ja genau, also ob sie es ausschließt quasi oder wie, ob du das getrennt siehst.
Ja, in meinem Fall ist es praktisch zusammengekommen, genau richtig. Ich glaube, wenn ich es nur strategisch machen würde, würde mir der Antrieb eigentlich fehlen, weil dann hätte ich ein Ziel damit. Und dann wird es ein bisschen, kann es schal werden, auf eine gewisse Art. Ne? Ich habe damit angefangen, einfach wie gesagt, aus Spaß, aus Lust und hat sich entwickelt, wurde größer und größer und dachte, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen und das funktioniert auch so toll und es macht immer mehr Spaß. Und irgendwann habe ich gemerkt, toll, okay, jetzt so sind damit plötzlich Preise verbunden und dies und jenes verbunden. Ist ja auch ganz nett zu sagen, ich habe diesen hier einen Preis gewonnen, ich mache hier Wissenschaftskommunikation. Also dass es praktisch auch für die Karriere sinnvoll ist, ein Gänsefüßchen, war bei mir praktisch ein Zufallsprodukt. Ich habe es nicht deswegen gemacht, sondern eben, weil es aus eigenem Antrieb erstmal kam. Und ich glaube, wenn man beides verbinden kann, Leidenschaft und man hat auch noch irgendwie einen Outreach oder einen Output, der einem auch noch und ergänzend was bringt für das, was danach kommt, ist das eigentlich optimal.
Ja, bei dir, Benjamin, ist es ja, glaube ich, so, ich meine, du hast ja deine Stelle, ist ja quasi die Öffentlichkeitsarbeit und du bist ja, glaube ich, über die Begeisterung und den Spaß daran auch an die Stelle gekommen, ja.
Genau, also erstmal noch kurz dazu ergänzend, das, was François eben sagte, das ist auch bei den Kollegen, an die ich jetzt denke, die machen das vor allem, weil sie Bock drauf haben. Aber am Ende, wenn man es dann eben, weil man ja Bock hat, das authentisch macht und eben da tatsächlich einfach auch, das ist dann die persönliche, ich sag mal, Erfahrung auch, in der Lage ist, gerade wenn man mit den Medien redet, muss man ja sehr pointiert abliefern, wenn man das dann irgendwann kann und da als kompetenter Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin erscheint, dann, wie gesagt, dann hilft das definitiv und dann kann man das auch durchaus strategisch einsetzen, dass man eben sagt, ach, der, sag mal, Kollege Knispel fragt wieder, hier ist Medium X, willst du nicht mit denen reden? Dann sagt man natürlich gerne ja, weil man weiß, das kann man abliefern und dann bringt das einem auch ein bisschen was. Und für mich persönlich kam es wirklich mehr, glaube ich, aus dem persönlichen Spaßhintergrund. Auch habe das irgendwie relativ früh angefangen. Wie gesagt, Volksstellenwarte da viel gemacht. Aber es ging im Grunde schon in der Schule los, wo ich irgendwie bei der Astronomie AG so einen Aushang immer mit bestückt habe. Das war, glaube ich, nicht so bewusst. Ich mache jetzt Wissenschaftskommunikation, aber ich erzähle halt irgendwie den anderen Schülerinnen und Schülern, was da jetzt am Himmel gerade los ist und habe dann immer irgendwie so aushängend geschrieben. Und dann, ja, im Studium war das begleitend immer so. Habe da mich halt ausprobiert, verschiedenste Dinge gemacht und getan, was dann tatsächlich auch dazu führt, dass man irgendwie eben über Kontakte vielleicht dazu kommt, dass man im Nebenjob irgendwie noch Volkshochschulkurs zu, also wirklich ganz klassisch Lehre zur Astronomie macht, aber auch für Laien, was ja auch durchaus unterhaltsam dann sein soll, denn die Leute gehen ja auch in die Volkshochschule, um da einen netten Abend zu verbringen, aber auch gleichzeitig was zu lernen. Und dann eben darüber auch vielleicht andere Nebenjobs, also ich habe zum Beispiel mal auf so Astronomie, Polarlicht, Urlauben da als Referent gearbeitet und den Leuten dann was dazu erzählt, wie sie Polarlicht sehen können, fotografieren können. Was man sicherlich auch hätte ausbauen können, wenn man das wollte. Aber am Ende war mir irgendwie die Wissenschaftsnähe immer wichtig, wo ich dann begeistert über Forschung erzählen kann. Und jetzt dann am Ende bin ich eben in einer Position gelandet, wo ich das quasi institutionalisiert machen kann und da natürlich auch anderen noch helfen kann oder mir Unterstützung von anderen holen kann, um das Institut eben dann in der Öffentlichkeit zu zeigen. Denn am Ende, Welt ist laut, Aufmerksamkeit ist begrenzt und da muss die Wissenschaft auch irgendwie sichtbar sein, aus mehreren Gründen. Und einer davon ist eben auch ganz klar für mich, dass, was François auch schon gesagt hat, wir sind von der Öffentlichkeit finanziert. Jeder hat ein Recht darauf zu erfahren, was wir am Ende mit dem Geld machen. Und wenn wir das dann noch aktiv nach außen tragen, ist das natürlich sehr viel angenehmer, als wenn man uns alles aus der Nase ziehen müsste.
Mhm. Ich hätte noch eine Ergänzung. Ja. Es ist ja auch ein Berufszweig, eben Wissenschaftskommunikator. Es gibt ja die Stellen auch. Mhm. Also es kann, und ich habe einige Freunde und Freundinnen, die über Science Slam und andere Formate da gelandet sind und praktisch dann wirklich die Passion zum Beruf machen. Das ist ja sowieso grundsätzlich eine ganz schöne Sache, wenn man die Berufung in seinen Leidenschaften findet. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Und das Schöne ist, eine Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, der Bereich der Wissenschaft, wo man besonders viel Persönlichkeit reinbringen kann. Man kann über die gleichen Dinge sprechen, über die man auch bei Fachvorträgen und in den Seminaren spricht und schreibt und so weiter. Da kann man wirklich ganz individuell schauen, okay, ich bin gerne auf Bühnen, jetzt in meinem Fall, okay, dann mache ich halt Science Slam. Andere sagen, okay, ich bin irgendwie ein verschrobener Typ, aber ich habe total Lust, ich könnte ja eine Lesung machen und das irgendwie und das inszenieren oder im Theater, was weiß ich, ne? Also jeder und jede kann da das einbringen an kreativen Superpowern, die in der Uni vielleicht nicht so ganz passen. Aber das ist praktisch die Brücke. Das Gleiche machen auf eine individuelle Art mit der gleichen Begeisterung oder einer größeren vielleicht. Das finde ich das Tolle an dem gesamten Bereich Wissenschaftskommunikation.
Mhm. Dankeschön. Wie, wenn ihr jetzt an kommunikationsstarke WissenschaftlerInnen denkt, oder jetzt in deinem Fall, François, du bist ja selbst noch in der Wissenschaft und betreibst auch Wissenschaftskommunikation, kann man sagen, wie viel das ungefähr einnimmt, wie viel Raum das einnimmt? Also am Gesamtumfang deiner Arbeit? Also ich denke an ZuhörerInnen, die vielleicht auch sich für das Themenfeld interessieren, aber so ein bisschen noch die Sorge haben, dass es vielleicht auch zu ausufernd werden könnte oder zu viel Raum einnimmt.
Also ich würde ganz sanft starten, so habe ich es auch gemacht. Mhm. Also erstmal was ausprobieren, mal ein Science Slam hier oder mal ein Citizen Science Format da, was thematisch passt. Gut, dass du es auch ansprichst, es geht ja auch um Vorgesetzte, wie die damit einverstanden sind. Ne? So, man muss denen auch sagen, naja, es ist irgendwie sinnvoll hier. Ich weiß nicht, ob jeder und jede Vorgesetzte das im Blick hat. Ich glaube, das ändert sich gerade, aber ich weiß nicht, wo der Stand da gerade ist. Also ich würde da sachte vorgehen. Vom Umfang ist schwer zu sagen. Also ich kann das gar nicht quantifizieren und es ist letztlich, ich mache das Gleiche nur anders und es gibt mir auch was zurück. Ich lerne was im Gespräch. Ja? Beispiel ist die Stadtsprache Hannovers, wenn dann ältere Personen auf mich zukommen und sagen, das und das habe ich im Vortrag vermisst, das habe ich alles so gerade also erlebt, das ist sozusagen ein Zitat. Und dann frage ich nach, was meinen Sie denn? Und dann kriege ich auch was und damit kann ich wiederum weiterarbeiten. Also so gesehen, das ist ja nicht eingleisig. Und aus der Perspektive ist es, wie gesagt, das Gleiche, nur woanders. Und letztlich da einzusteigen, ist schon Vorbereitungszeit. Also ein Science Slam, das sind nur 10 Minuten. Aber bis man da soweit ist, da können mal ein paar Monate vergehen, bis es wirklich rund ist. Und man fährt dann in verschiedene Städte und stellt das dann davor. Und so, das ist schon ein Satz. Ich glaube, es lohnt sich. Man wird auch in der Lehre besser, weil man einfach Erfahrung sammelt im Vortragen, im anders vortragen, ne? Irgendwie die Pointe anders setzen. Vielleicht Witze machen, kann man alles im Seminar auch machen. Es ist schon ein Abwägen, das vielleicht zum Zusammenfassen. Es ist ein Abwägen, es ist eine Rücksprache mit den Personen, die auch betroffen sind, Vorgesetzte, Kollegen. Ich würde aber im Zweifel sagen, es lohnt sich, weil man persönlich und auch inhaltlich sehr viel lernen kann.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also man muss sich halt ein paar Gedanken machen, Aber wenn man so den Funken in sich hat und denkt, ich könnte es ja mal ausprobieren, was auch immer das dann ist, sei es jetzt irgendwie Insta-Stories zu der eigenen Forschung machen oder eben dann Science Slam oder einfach mal einen Vortrag ausprobieren beim Tag der offenen Tür oder sich einfach da mal hinstellen und gucken, wer da so kommt, sich mit einem unterhalten will. Das weiß dann jede und jeder am besten, was wirklich persönlich für die gut funktioniert. Und je nachdem, was das für ein Format ist, muss man sich auch mehr oder weniger vorbereiten. Also wenn es Tag der offenen Tür ist und ich stelle mich da einfach hin und kommen Leute und fragen mich, dann muss ich nicht viel vorbereiten, soll ich mir vielleicht Gedanken machen, wie würde ich das erklären? Und dann am Ende kann man ja zu Hause mit der Familie üben oder sowas. Mhm. Oder wenn man neugierige Kinder hat, dann üben die das sowieso mit einem zum Beispiel. Aber solche Sachen, das geht relativ einfach, wenn man dann eben darüber tatsächlich feste Formate hat, sowas wie ein Science Slam, ja, das ist durchaus aufwendiger. Aber auch da, wie es François schon sagte, man lernt dann ja mit dem Machen und Tun. Und wenn man so einen Vortrag hat, ich habe auch viel, bin so 2016 viel rumgetourt, habe über Gravitationswellen gesprochen, der verbessert sich dann auch mit der Zeit, der Vortrag, weil man halt dann nach jedem Mal sieht, was gut funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was in der Zeit nicht reinpasst, coole neue Idee ausprobiert, ach, kommt doch nicht am Publikum an, lass ich halt beim nächsten Mal weg. Aber am Ende würde ich auch voll unterschreiben, das lohnt sich. Ich habe das ja auch in einer Zeit noch als Wissenschaftler parallel gemacht. Für mich hat es sich deswegen gelohnt, weil ich wusste, dass ich perspektivisch irgendwie in die Wissenschaftskommunikation Vollzeit rein will. Aber man kann das eben auch beides zusammen machen, muss man dann eben wirklich sich selber ausprobieren. Und einen wichtigen Punkt, den François auch angesprochen hatte, was wir vorhin auch schon so ein bisschen touchiert hatten mit, heute wird es tatsächlich in der Forschung erwartet, also bei Antragsschreiben oder sowas ist das häufig ein Punkt, dass man bei manchen Projekten ja sogar Mittel dafür bekommen kann, dass man bestimmte Dinge tut in der Öffentlichkeitsarbeit. Aber es ist durchaus nicht garantiert, dass das eben, ich sag mal, die älteren Kolleginnen und Kollegen genauso sehen. Also da gab es auch schon Situationen, wo dann eben Kolleginnen und Kollegen untereinander sich geraten haben, wo ich gesagt habe, ich mache gerne Öffentlichkeitsarbeit, und dann aber kam, shouldn't you do being science instead, wo das halt auch wirklich einfach als nicht wirklich kompatibel gesehen wird. Und da stößt man durchaus vielleicht auch auf taube Ohren und muss dann eben damit klarkommen und sich einen Weg finden, und ob man das dann immer ausdiskutieren kann, weiß ich nicht.
Ich hätte jetzt auch gerne die ketzerische Gegenfrage gestellt, kann man auch vielleicht sogar zu viel Wissenschaftskommunikation betreiben? Ne?
Das eine ist tatsächlich, was Benjamin gesagt hat, dieses, es kann auch unseriös darüber rüberkommen, also auch das Buch Warum Deutsch bellt und Französisch schnurrt angesprochen, das ist Populärwissenschaft und das kann auch Karriereknick sein. Es kann auch sein, dass wenn ich mich irgendwo bewerbe, die sagen, ah nee, der Konrad, der macht ja diese Populärwissenschaft. Ne? So, ich mache natürlich nicht nur das und mache auch unter ganz seriöse Wissenschaft, aber das, je nachdem, wer da drauf schaut, gerade die ältere Generation, ist da vielleicht noch nicht ganz so drin und sieht den Wert dafür nicht. Deswegen, ich glaube schon, und auch da würde ich den Vorgesetzten sagen, durchaus, wenn jemand das übertreibt, haben die natürlich das Recht zu sagen, jetzt mal ein bisschen weniger. Ich fände es schön, wenn es die Möglichkeit grundsätzlich gibt. Also man kann es zu weit treiben. Ich würde es aber eher positiv formulieren, wenn das der Fall ist, dass man plötzlich merkt, ups, ich mache mehr Wissenschaftskommunikation als Wissenschaft. Naja, dann zeigt das auch, wo die Reise hingehen kann für einen selbst, dann im nächsten Karriereschritt oder beruflichen Wasser. So gesehen ist da nichts Schlimmes dabei. Ja, also letztlich eine Frage der Haltung, was man damit macht. Übertreiben, eigentlich falsch machen kann man damit nichts, außer man will eben in eine ganz andere Richtung.
Ja. Oder eben, es zeigt sich dann wirklich, man hat das spannendere Berufsfeld vor Augen und dann kann es in die Richtung weitergehen, ja.
Ich glaube auch, da ist man gerade als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler ist man ja eigentlich immer, folgt man ja generell so seinen Leidenschaften oder versucht das möglichst, und wenn man dann eben feststellt, die Leidenschaften tragen jetzt woanders hin, ja, dann muss man vielleicht noch die Realisierung schaffen, dass das genau so tatsächlich ist, aber funktioniert durchaus, ja.
Habt ihr tatsächlich abschließend schon, habt ihr noch Empfehlungen oder Tipps für die ZuhörerInnen? Vielleicht auch solche, die jetzt wirklich sich dafür interessieren, noch nicht eingestiegen sind oder so ganz zögerlich sind. Was würdet ihr empfehlen?
Also erstmal ausprobieren, machen. Also wenn so ein Funke da ist, wenn jemand vorhin Funken gesprochen, würde ich genauso sagen, wenn jemand auf euch zukommt oder es gibt eine Möglichkeit und ihr merkt, das wäre vielleicht doch ganz cool, einfach probieren. Und dann merkt man, funktioniert oder nicht. Ich würde mich nicht unter Druck setzen, das ist mal negativ formuliert, nicht jetzt denken, ich muss das unbedingt tun, sonst habe ich irgendwie keine Chancen mehr oder so. Es gibt viele Menschen, die sowieso nicht gern vor Leuten sprechen, dann ist so ein Science Slam wirklich vielleicht der Endgegner, der zu groß ist. Also man muss sich auch nicht, soll sich auch nicht überfordern, aber im Zweifel da wirklich dem Funken folgen, gucken, was ist das für ein Angebot oder wo könnte ich mal was ausprobieren, oder der François hat damals Science Slam gemacht, aha, gerne auch mal anschreiben, also mit Leuten reden, die das machen. Aber wie gesagt, zuerst reinspüren, habe ich da ein Interesse, so ein Funke, und dann gucken, was daraus erwächst.
Genau, das ist auch genau das, was wir vorhin schon ein bisschen angerissen hatten. Einfach mal ausprobieren. Gegebenenfalls anderen Kommunikatoren, wenn man das in den sozialen Medien sich anschaut, denen folgen und gucken, was machen die denn so und wie machen die das? Und daraus vielleicht extrapolieren, warum die das so machen. Oder eben, wenn es ins klassische Vortragsformat geht, dann eben sich mal in populärwissenschaftlichen Vortrag reinsetzen, auch wenn man vielleicht weiß, worum es geht. Also einfach bei uns im Institut der Fall, Kolleginnen und Kollegen setzen sich dann in so eine Abendveranstaltung bei uns rein und sind da vielleicht die einzigen Fachleute, um mal zu gucken, wie macht denn der Kollege oder die Kollegin das, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und dann zu denken, ja, könnte man ja auch so, aber vielleicht kann ich es auch besser auf die Art und Weise und da eben seinen Weg zu finden. Und am besten da irgendwas, was nah an der eigenen Komfortzone ist. Also nicht gleich in irgendwas reinstürzen, weil es irgendwie cool aussieht und weil es alle gerade so machen, sondern sich da vielleicht einfach mal irgendwas suchen, wo man denkt, das könnte ich mir vorstellen. Und da ist ja jede Erfahrung auch eine gute Erfahrung, wenn man dann merkt, das funktioniert so nicht. Oder das ist ja doch viel anstrengender, als ich gedacht habe. Dann was anderes ausprobieren oder eben, wenn man einfach merkt, ach, ich habe gedacht, ich kann auf der Bühne stehen, aber es ist doch gar nicht so, dann sein lassen. Mhm. Ist nichts Schlimmes dabei.
Und neue Formate. Das ist grenzenlos im guten Sinne. Das können die wildesten Ideen sein. Auch da einfach ausprobieren. Es ist eine schöne Zeit. Es ist sehr gern gesehen. Eine schöne Zeit für neue Ideen, was das angeht. Es ist sehr gerne gesehen. Alles, was innovativ ist in der Wissenschaftskommunikation, ist mein Eindruck, wird überall wertgeschätzt. Also da wirklich nicht zurückhalten, was Ideen angeht. Einfach ausprobieren. Vielleicht mit Leuten sich zusammentun. Da können auch ganz spannende neue Formate entstehen und tun das praktisch nicht täglich, aber wirklich, es passiert ganz, ganz viel auf in der Hinsicht.
Genau, und das eben immer als, ja, als Chance sehen, da vielleicht auch wirklich ganz neue Wege für sich zu finden. Das sind eben immer so Zufallsprodukte, die sich daraus ergeben können. Also, weiß nicht, ob es noch reinkommt, ist egal, ich erzähle jetzt so eine schöne Anekdote, wirklich, wo wir ein Paper hatten, wirklich klassische Veröffentlichung, und dann schrieb mir ein Kollege eine E-Mail an dem Nachmittag, wo das irgendwie erschienen war, und sagte, ja, hier auf Reddit, da gibt es gerade in Reddit/Science ist gerade irgendwie, haben die Leute das gepostet, dein Paper. Und dann habe ich mich wirklich an dem Nachmittag irgendwie für Reddit da angemeldet und habe dann da quasi so ein spontanes Reddit Ask Me Anything gemacht und da mit den Leuten diskutiert, über warum wir das in dem Paper so machen und was da dann spannend ist und so. Waren irgendwie super gut investierte, weiß ich nicht, 3,5 Stunden oder sowas, hat super viel Spaß gemacht und hat sich aber wirklich vollkommen zufällig ergeben. Oder eben auch andere Sachen, wirklich, wenn man dann auf privaten Twitter-Account irgendwie so zur Hochzeit der Corona-Pandemie über diese eine Geschichte, quasi mathematische Hintergründe, warum jetzt doch Impfdurchbrüche sind und warum so viele Geimpfte auf den Intensivstationen sind, gesprochen. Was am Ende dazu geführt hat, dass es irgendwie total viral gegangen ist, meine Followerzahl sich irgendwie zu dem Zeitpunkt verdreifacht hatte und dann irgendwann am Ende zum Beispiel die Redaktion von Hart aber Fair angerufen hat bei mir, weil sie meinen, sie wollten darüber berichten und wollten mal mit mir kurz irgendwie Fakten checken, weil ich so dachte, okay, das war jetzt auch nicht so gedacht irgendwie. Das sind so Sachen, die sich zufällig ergeben, wo sie ja prinzipiell, wenn man das möchte, dann sicherlich auch noch andere Möglichkeiten daraus ergeben können. Aber das ist alles so, das kriegt man halt nicht mit, wenn man es nicht mal ausprobiert.
Okay, also im Grunde, also eigentlich ein schönes Plädoyer, einfach erstmal ausprobieren, machen, neue Formate irgendwie sich auch ausdenken oder irgendwie überlegen, in welche Richtung das gehen könnte.
Und mit Erfahrenen durchaus sprechen, sich da nicht abbringen lassen, wenn die sagen, das Format klingt komisch, trotzdem machen natürlich gerne, aber einfach auch so ein bisschen Ideen von denen mal zurückwerfen lassen und eben zu gucken, das machen wir auch, dass ich zum Beispiel sage, wenn jemand jetzt bei uns einen Vortrag halten will, dass ich anbiete, können gerne vorher mal drüber sprechen, dann erklär mir mal, wie du das erklären würdest, dass man sagen kann, funktioniert meiner Erfahrung nach gut oder wow, geile Idee, aber nee, das würde ich anders machen oder sowas.
Okay. Dann danke ich euch beiden ganz herzlich für eure Begeisterung, die ihr auch hier, glaube ich, rübergebracht habt. Ganz herzlichen Dank an euch beide, an die Zuhörenden. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfrage.